keine Nachrichtensendung im Radio, keine Nachrichtensendung im Fernsehen, wo nicht das Wort Corona-Krise fällt. Es kriselt ganz, ganz mächtig bei uns in den Städten. Es kriselt ganz, ganz mächtig bei uns im Land, in Deutschland, in Europa und auch in der Welt. Und viele andere Länder sind noch viel härter betroffen als wir hier in Deutschland. Wie gehen wir mit Krisen um? Wo finden wir Kraft, wenn wir in eine Krise schlittern? Was kommt nach der Corona-Krise? Wie sieht es mit der Wirtschaft aus? Was wird mein Geld noch wert sein danach? Kommt die D-Mark zurück? Bricht alles in Europa zusammen? Werde ich meinen Job behalten? Werde ich meine Familie durchbringen können? Das war noch nicht alles. Die Flüchtlingskrise ist immer noch da. Medial ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber es warten immer noch ganz viele Familien, Kinder, Frauen, unterernährt und vor sich hin vegetierend auf der Insel Lesbos. Und da werden wahrscheinlich noch einige dazukommen. Was ist eine Krise? Krisis kommt aus dem Griechischen und bedeutet Urteil und oder Entscheidung. Es ist ein entscheidender Abschnitt einer schwierigen Situation. Also man kommt in schwierige Situationen und in schwierigen Situationen, da sind wir, kommen wir alle rein, ob kollektiv oder als Individuum, und dann muss man eine Entscheidung treffen. Jeder geht durch Krisen in seinem Leben. Das geben wir ungern zu. Aber was passiert, wenn die Fronten sich in der Ehe verhärten? Es kommt auch unter Christen vor. Wenn wir die Bibel lesen, auch in der Bibel gibt es keine perfekte Ehe. Wir können zwar so tun, als sei unsere Ehe perfekt, und das spielen wir gerne vor, aber es ist nicht der Fall. Und dann schlittert man in eine Ehekrise. Das kann gravierend oder weniger gravierend sein, aber es kommt vor. Oder in der Familie. Der Tod eines Kindes oder der Tod des Vaters oder der Mutter. An was klammere ich mich? Wo finde ich Halt? Die gesundheitliche Krise. Was passiert, wenn ich das Virus oder der Virus, das Virus, das Virus, ja, wenn ich das Virus bekomme oder wenn plötzlich Krebs festgestellt wird und alles wird plötzlich außer Bahn geworfen und auch die Ärzte wissen nicht mehr weiter, wo finde ich Halt? Und jede Krise, sei es die meine Wirtschaft oder meinen Haushalt betreffend, meine Gesundheit betreffend, meine Ehe oder auch Familie betreffend, die wirkt sich aus, auch auf mein geistliches Leben. Jede Krise hat Auswirkungen auf meinen Glauben und keiner kann sagen, oh, da stecke ich einfach so locker weg. Und was passiert, wenn ich plötzlich an Gott selbst anfange zu zweifeln? Muss ich mich für eine Krise schämen? Man redet da nicht so gerne drüber. Man versucht ja dieses heile christliche Weltbild aufrechtzuerhalten. Aber meine Lieben, es kriselt ganz schön in unseren Familien. Da kann mir keiner erzählen, dass das anders ist. In der Bibel ist das immer so gewesen. Ist eine Krise ungeistlich? Nein. Viele Menschen in der Bibel sind durch tiefe Krisen gegangen, wenn wir nur den Hiob nehmen, eine Wirtschaftskrise. Dazu kam die gesundheitliche Krise, die Familienkrise, seine Kinder waren alle tot. Dazu kam die Ehekrise, der Streit mit seiner Frau. Und darauf dann nochmal Freunde, die ihn weniger gut beraten haben. Da waren die Jünger Jesu, die in eine tiefe Glaubenskrise gefallen sind, nach Jesu Tod und dann der Auferstehung. Und dann war er wieder da und dann fährt er in den Himmel und dann lesen wir, einige hatten Zweifel und auch für sie gab es Krisenzeiten immer wieder. Da war die Hanna, die Mutter Samuels, die unfruchtbar war, wurde immer wieder verspottet durch die Penina, die Zweitfrau oder die andere Frau ihres Mannes. Und was das mit einer Frau damals gemacht hat, wenn man unfruchtbar war, dann galt man nichts. Doch sie ist durch eine tiefe Krise gegangen. Also Krisen gehören zum Christsein dazu. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit Krisen um? Wie reagieren wir in Krisenzeiten? Was passiert, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht? Und deswegen haben wir den Psalm 42. Psalm 42 ist der optimale Psalm für Krisenmanagement. Schreibt euch das in eure Bibel darüber. Psalm 42 ist Krisenmanagement pur. Und deswegen habe ich die Predigt genannt. Das Thema der Predigt: steht eine Krise ins Haus, richte auf Gott dich aus. Steht eine Krise ins Haus, richte auf Gott dich aus. Ich lese den Psalm 42. Eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum denke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon vom Berge Misa. Deine Fluten rauschen daher und deine Tiefe ruft die andere. Und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels: Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. In der Elberfelder Bibel steht ein Maskil oben drüber. Luther schreibt eine Unterweisung. Ein Maskil ist eine Gedichtart, ein kunstvoll gestaltetes Lied. Es kommt von dem hebräischen Verb sakal, Einsicht haben oder verständnisvoll sein. Und dieser Psalm dient dazu, dass wir Einsicht bekommen, dass wir verständnisvoll vorbereitet werden auf Krisen, gut mit Krisen umgehen. Also pures Krisenmanagement hier. Autor, oder hier werden genannt die Söhne Korachs. Korach war jetzt nicht der Frommste, sondern Korach war ein Levit, der rebellierte mit Datam und Abiram, das wissen wir aus 4. Mose 16, und dazu noch mit 250 anderen leitenden Personen gegen Mose. Das war ein Rebell. Der wollte sich als Levit auch das Priesteramt aneignen, und was hat Gott mit dem Korach gemacht? Erde auf, verschlungen. Die Kinder wurden bewahrt. Die Söhne Korachs wurden bewahrt. Gnade Gottes. Und das waren dann die Tempelsänger unter David. Spurgeon sagt, dass nicht die Söhne Korach die Verfasser sind, sondern dass David der Verfasser war. Und er gibt den Psalm den Söhnen Korach, um ihn vorzusingen, zu vertonen und dann vorzusingen im Tempel, im Gottesdienst. Warum? Wer kommt in den Gottesdienst? Menschen, die in Krisen sind. Krisengeschädigte Menschen, die ermutigt und erbaut werden wollen. Und darum der Psalm. Delitzsch sagt, die Söhne Korach begleiten David auf der Flucht vor Absalom. Also David soll diesen Psalm geschrieben haben, als er auf der Flucht vor Absalom gewesen ist. Und die Söhne Korach, die Tempelsänger, haben ihn begleitet. Und in dieser Krise, in dieser tiefen Familienkrise, schreibt David diesen Psalm. Wir werden es nicht auflösen können. Es sind nur ein paar. Ich gehe auch stark davon aus, dass David der Autor ist. Es sind nur ein paar Hinweise darauf. Ein paar Hinweise darauf kann man in dem Psalm finden, zum Beispiel, dass der Psalmist nicht in Jerusalem ist, sondern im Hermongebirge. Das liegt einige Kilometer weiter, 200 Kilometer weiter südlich von Jerusalem, also dass er dort unterwegs ist, weit weg von Jerusalem. Die Umstände des Psalmisten sind folgende. Wir lesen in Vers 4, dass er in tiefer Trauer ist. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Hast du mal getrauert? Meinen geliebten Menschen? Meine kaputte Ehe? Dann weißt du, wie schwer das ist, so einen Trauerrucksack mit sich rumzuschleppen. Und diesen Trauerrucksack schleppt er mit sich rum. Trauer kann fertig machen, Trauer kann lähmen. Und dazu noch nicht genug. Blöde Sprüche fehlen dann nicht von anderen in Vers 4b. Man sagt täglich zu ihm, wo ist nun dein Gott? Ja, was hat dein Gott drauf? Kann er nicht retten? Kann er nicht aufpassen? Hat er nichts drauf? Wo war Gott im Elsass, als sich die Christen dort angesteckt haben? Hat er versagt? Wo war Gott in Frankfurt, als sich die Christen dort angesteckt haben? Ah, das freut natürlich die anderen. Da haben sich Christen angesteckt. Die waren nicht so vorsichtig. Ein gefundenes Fressen für die Medien. Da stürzt man sich drauf. Wo ist euer Gott? Er ist fern von Jerusalem, haben wir schon gesagt. Dem religiösen Zentrum. In Vers 7b. Er wird vom Feind bedrängt. Warum muss ich so traurig gehen? In Vers 10b, wenn mein Feind mich dränget. Und man kann eine wunderbare Parallele ziehen zu Jesus Christus, der Ähnliches am Kreuz durchgemacht hat. Wo er am Kreuz hing und er verspottet wurde, in Matthäus 27, Vers 43 lesen wir das. Da sagen diejenigen, die dort vorbeigehen, Jesus hängt am Kreuz, macht seine tiefste Krise durch. Und dann kommen die Leute und sagen, er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ja, wo ist dein Gott? Hat er nichts mehr drauf? Wo ist Gott? Hat er nichts mehr drauf, wenn es in der Ehe kriselt? Wenn die Kinder andere Sachen machen, als man sich das wünscht? Wenn es in der Gemeinde nicht so läuft, wenn sich in Gemeinden Menschen anstecken, wo ist Gott? Hat er nichts mehr drauf? Umringt von den Feinden war Jesus Christus, die ihn verspottet haben. Und auch er hat gefragt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Psalmist fragt, warum hast du mich vergessen? In Vers 10. Und dieser Umstand des Psalmisten, der führt zu einer Reaktion. Wir schlittern in eine Krise hinein und darauf reagieren wir automatisch. Die physische Not, in der er sich befindet, die wird zur geistlichen Not. Und er fühlt sich attackiert von Gott in Vers 8, deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Das ist die Fluten Gottes. Ich bin der festen Überzeugung, dass jede Krise von Gott gelenkt und gewollt ist, weil Gott nie die Kontrolle verliert. Und der Psalmist hat recht, es sind die Fluten Gottes. Es sind die Wasserwogen und Wellen Gottes, die über ihn herüberkommen. Von Gott attackiert, von Gott vergessen. Warum muss ich das jetzt durchmachen? Was ist falsch gelaufen? Ist es eine Strafe Gottes? Die Fragen stellt man sich. Gott, warum greifst du nicht ein? Warum vergisst du mich? Kann Gott vergessen? Bist du noch Herr der Lage? Bist du noch mein Fels? Ich sage zu Gott, meinem Fels in Vers A, warum hast du mich vergessen? Oder gerät dieser Fels gerade ordentlich ins Wanken? Und es kommt zu einer tiefen Glaubensprobe im Leben. Und da macht der Psalmist Folgendes. Er erinnert sich an früher, als seine Welt noch in Ordnung war, in Vers 7. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon vom Berge Misa. Also er denkt daran, er denkt an seinen Gott. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Hilfe in Glaubensproben, an das zu denken, was wir schon mit Gott erlebt haben, an die Gebetserhörungen. Und auch in Vers 5 sagt er, daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zuweilen zum Hause Gottes. Es ist wichtig, dann zurückzudenken und zu erkennen, was habe ich schon mit Gott erlebt. So wie Hermann das geteilt hat, gerade als er in Frankfurt war und sich daran erinnert hat, wie schön es ist, im Hause Gottes zu sein. Und ich denke, wir haben uns daran erinnert, wie schön war es, Gottesdienst zusammen zu feiern, als wir, ich weiß nicht, 10, 12 Wochen keinen Gottesdienst zusammen feiern konnten, Präsenzgottesdienst. Dann merkt man, was einem fehlt, und es ist wichtig, zurückzudenken, und das macht der Psalmist auch. Und er analysiert seine Situation in den Versen 6 und 12. Was bist du oder was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Warum bist du so unruhig, so niedergeschlagen oder auch so gebeugt? Die Krise macht mich fertig. Er gibt es zu. Er ist ehrlich. Und meine Lieben, wir müssen öfter lernen, ehrlich zu sein mit uns selber. Und auch zueinander. Wir sind Gemeinde, nicht, dass wir uns hier etwas vormachen, dass wir uns sagen, ja, es geht mir toll und alles super im Herrn. Das ist nicht immer so. Wir sind Gemeinde, um uns gegenseitig anzuhören und auch zu erzählen, füreinander zu beten, uns gegenseitig zu ermutigen. Also lasst uns doch nicht immer so tun, als ob alles im Lot und alles in Butter ist. Wir müssen doch den anderen nichts mehr beweisen. Der Psalmist ist ehrlich, wenn es David gewesen ist. Was betrübst du dich, meine Seele? Bist du gebeugt? Bist du unruhig in mir? Ich weiß nicht, wie es euch geht momentan. Vielleicht ruht ihr gerade im Herrn. Aber vielleicht habt ihr auch eine Unruhe in euch. Der Psalmist weiß, wie sich das anfühlt. Ich kenne das auch. Dass man unruhig hin und her getrieben ist. Und was macht man dann? Da muss man eine Entscheidung treffen. Krise, Urteil oder auch Entscheidung. Man muss in der Krise eine Entscheidung treffen. Und das tut der Psalmist. Er sagt in Vers 6b und auch in Vers 12b, die Verse sind gleich, das habt ihr gemerkt, harre auf Gott. Harre auf Gott. Warte auf Gott. Und dieses Harren, dieses Warten ist oft im Zusammenhang mit Klage ein Ausdruck einer zuversichtlichen Hoffnung. Auf der einen Seite, natürlich darf ich Gott mein Leid klagen, natürlich darf ich ehrlich und soll ich ehrlich sein vor Gott. Auf der anderen Seite habe ich aber auch immer noch diese zuversichtliche Hoffnung in einer Wartestellung. Es ist ein vertrauensvolles Warten auf Gottes Kommen und rettendes Handeln, das aus der Not befreit. Harre auf Gott. Und dieses Warten gilt es trotz aller Zweifel durchzuhalten. Und das fällt uns heute schwer. Zu warten, zu harren, durchzuhalten. Aber der Psalmist ruft sich das zu. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder zurufen. Harre, warte auf Gott. Ich möchte mit euch einige Beispiele durchgehen. Klagelieder 3, 19 bis 26. Wo Leute ausgeharrt haben und auf die Hilfe Gottes gewartet haben. Klagelieder wurde geschrieben von wem? Genau, von Jeremia. Deswegen finden wir es gleich hinter Jeremia. Was sind die Umstände? Klagelieder. Jerusalem wurde eingenommen. Das Volk weggeführt. Frauen vergewaltigt, Kinder umgebracht, alles kaputt. Unsere Corona-Krise ist nichts dagegen. Und Jeremia sieht das. Und inmitten der Klagelieder sagt er Folgendes. Klagelieder 3, die Verse 19 bis 26. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen, mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Ja, wie denn auch sonst? Jeremia, wie geht's dir? Ja, ist alles ganz okay. Die Babylonier haben uns zwar gerade weggeführt, unsere Frauen vergewaltigt, wir haben absolut keine Perspektive mehr, aber ist eigentlich alles ganz okay. Nein, Jeremia sagt, ich bin voll Wermut und voll Bitterkeit. Und dann sagt er, du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt's mir. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist so groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Wen hatte er noch in der Krise? An wen hat er sich gehalten? An Gott selbst. Du bist mein Teil und wie er ihn festgehalten hat. Darum will ich auf ihn hoffen, denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Das ist eine Challenge. Eine Herausforderung, zu harren, weil uns das so schwer fällt, zu warten. Wir hätten alles gerne sofort. Siehst du mich nicht, Herr? Hast du mich vergessen? Hilf mir! Ich möchte Geduld lernen, aber bitte sofort, greif ein. Gott wird nicht enttäuschen. Psalm 38, Vers 16. Wir müssen ein bisschen blättern, aber es ist wichtig, dass wir das so langsam auf die Kette kriegen. Psalm 38, Vers 16. Auch ein Psalm Davids. Aber ich harre, Herr, auf dich. Du, Herr, mein Gott, wirst erhören. Gott ist nicht schwerhörig. Gott hört und er hört. Deswegen sagt David, ich harre, ich warte, Herr, auf dich. Und du, mein Herr, wirst erhören. Und wisst ihr was? Gott hat Gefallen an den Menschen, die lernen, die gelernt haben, auf ihn zu warten und die lernen, auf ihn zu warten. Psalm 147, Vers 11. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die hoffen auf seine Güte, die auf seine Güte hoffen. Gott mag es, wenn wir uns an ihn krallen in der Krisenzeit. Und deswegen sagt der Psalmist im Psalm 42, harre, er spricht es sich selber zu, warte auf Gott. Halte die Situation aus, warte auf Gottes Kommen, auf sein rettendes Handeln.
Einer meiner Bibelschullehrer hat damals immer gesagt, Gott kommt spätestens früh genug. Ne? Zieht euch das rein. Gott kommt spätestens immer noch früh genug. Auch wenn du denkst, alles zu spät, Gott greift immer noch ein. Mach dir keine Sorgen, er lässt dich nicht im Stich. Gott wird helfen. Und wie viele große Männer der Bibel haben das erfahren? Ich möchte einige nennen aus der Bibel. Noah. Mit 500 Jahren wurde er berufen. Wie lange hat er an der Arche gebaut ungefähr? 100 Jahre. Warten. 100 Jahre. Abraham, mit 75 wurde er berufen, ich mache dich zu einer großen Nation. Wie lange hat er gewartet? Ein Vierteljahrhundert, bis der Sohn von der Sarah kam. Isaak hat die Rebekka geheiratet mit 40 Jahren. Sie war unfruchtbar. Wie lange hat er gebetet? 20 Jahre. Er hat geharrt und gewartet. Und Gott hat Gefallen an diesen Menschen. Da ist ein Josef, der im Gefängnis saß und die Träume gedeutet hat vom Bäcker und vom Mundschenk. Denk an mich, sagt er zum Mundschenk. Und wie viele Jahre vergehen im Gefängnis? 2. Er hat geharrt und gewartet, bis Gott eingegriffen hat. Aber Gott hat eingegriffen. Ein Mose, 40 Jahre in der Wüste. Er hat gewartet darauf, dass Gott eingreift. Harre des Herrn. Gott wird helfen. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Danken schützt vor Wanken. Wenn ich Gott danke, auch in Krisenzeiten, gestehe ich ihm zu, dass er immer noch die Kontrolle hat. Wenn ich anfange zu hadern, zu sagen, ach Gott, hat doch alles keinen Sinn, ist das fehlendes Vertrauen Gott gegenüber. Aber wenn ich sagen kann, danke Herr, auch für diese Krise, dann bringt mich das in seine Gegenwart und ich zeige ihm, dass er die Kontrolle hat. Gott wird helfen, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Für Hilfe steht im Hebräischen hier Jeschua. Jeschua ist Jesus Christus. Jesus hat das größte Problem des Universums beseitigt, das ist unsere Schuld. Und wenn Gott mit dem größten Problem des Universums fertig wird, dann kommt er auch mit meiner Krise klar. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Jeschua, Jesus ist unsere Hilfe. Und dann hat der Psalmist eine ganz, ganz wichtige Lektion gelernt. Und deswegen setze ich die Verse 2 und 3, die am Anfang stehen, ans Ende. Da sagt der Psalmist, und ich denke, es ist vertretbar, wenn man sagt, dass der Psalmist die Verse 2 und 3 nach seiner Krise vor diesem Psalm gesetzt hat. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Gott führt uns in Krisen hinein. Wozu? Das ist ganz, ganz wichtig. Gott schenkt uns Zeiten der Krise, damit das Verlangen nach ihm gesteigert wird. Gott möchte, dass wir uns immer mehr abhängig machen von ihm. Und das fällt uns schwer, weil wir so gerne unabhängig sind und alles kontrollieren. Meine Rente, wie viel wird sie wert sein? Meine Gesundheit. Und dann macht Gott zack, da ist die Krise und er zeigt uns, er zeigt Samuel, du kontrollierst nichts. Was bleibt dir noch? Und dann sagt der Psalmist, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gesundheit, sicherer Rente. Nein, nach Gott. Da möchte Gott, dass wir hinkommen. In Gottes Angesicht. Ein Hiob hat das in der Mitte des Hiobsbuches wunderbar erkannt. Hiob 19, Vers 25. Das Zentrum des Hiob-Buches. Aber ich weiß, Hiob wusste zu dem Zeitpunkt nicht mehr viel. Aber eine Sache wusste er. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen, mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Was für eine Hoffnung. Auch wenn die Krise noch so dramatisch ist, es führt mich näher zu Gott. Und meine Lieben, auch wenn wir uns heute hier alle anstecken sollten und sterben sollten am Coronavirus, wo bringt es uns hin? Nach Hause. Deswegen habe ich keine Angst. Und wenn wir durch Krankheit gehen, dann klammere ich mich an den, der wirklich helfen kann, Jeschua, Jesus Christus. Und darum müssen wir keine Angst haben. Krisen sind dazu da, sie sind Gott gelenkt, um uns in die Gegenwart Gottes zu führen, Gott besser kennenzulernen. Hiob sagt am Ende des Buches, vorher habe ich nur von dir gehört, jetzt haben meine Augen dich gesehen. Die Beziehung wurde vertieft. Und wer will das nicht? Eine tiefe Beziehung zu Jesus Christus. Wenn du diese tiefe Beziehung zu Jesus Christus nicht willst, dann bist du hier falsch. Dann kannst du gehen. Dann musst du auch nicht in den Himmel. Was willst du im Himmel? Denn da gibt es Jesus pur. Natürlich gibt es auch Gesundheit und kein Leid und Luxus und wir werden alles erben. Aber zuerst und primär steht die Beziehung zu Jesus Christus an erster Stelle. Christsein bedeutet Beziehung, immer tiefere Beziehung zu Jesus. Und die führt halt oft übers Leid. Jetzt kannst du entscheiden. Du kannst ja darum bitten, Gott, ich möchte keine Krisen, vielleicht wird er es dir schenken. Aber die Beziehung wird erst richtig tief mit Jesus, wenn wir am Ende sind, wenn ich merke, wie abhängig ich von ihm bin. Und darum müssen wir keine Angst haben. Jesus überfordert uns auch nicht in den Krisen. Er sorgt dafür, dass sie einen guten Ausgang nimmt. Das wissen wir aus 1. Korinther 10. Also ganz, ganz wichtig, bei jeder Krise, in jeder Krise, in der wir sind, durch die wir kommen, die noch kommen wird, soll die Beziehung zu Jesus Christus gestärkt werden. Deswegen ist die Prävention wichtig, die Beziehung zu Gott zu festigen in ruhigen Zeiten, damit sie in Krisenzeiten standhält. Gott besser kennenlernen in der Beziehung zu ihm, im Alleinsein durch sein Wort, durch das Gebet mit ihm. Dass ich erkenne, was für einen großen Gott ich habe, der die Kontrolle hat über alles und jeden, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Das muss ich wissen, wenn es mir gut geht. Das muss ich mir einbläuen, damit ich mich daran erinnere, wenn das plötzlich ins Wanken gerät. Und das dringendste Bedürfnis eines Davids war die Beziehung zu seinem Herrn, die Gemeinschaft mit Gott. Deswegen wird er ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Er hat auch nicht jede Krise ganz optimal bewältigt. Er hat viele falsche Entscheidungen getroffen. Dann hat er das bekannt, Buße getan und hat sich wieder in die Beziehung zu Gott geflüchtet. Steht eine Krise ins Haus, richte auf Gott dich aus. Wie sehr sehne ich mich nach dem lebendigen Gott? Ist das mein höchstes Anliegen? Oder ist es Gesundheit, sicherer Job, sichere Rente, möglichst viel Luxus und dann im Himmel setzen wir noch einen kleinen drauf? Krisen tragen dazu bei, dass unsere Sehnsucht, meine Seele, das ist der ganze Mensch, alles in mir, dass meine Sehnsucht nach Gott gesteigert wird. Und darum sind wir zwischendurch in Krisen, machen Dinge durch, die wir vielleicht lieber nicht durchmachen wollten, wenn wir die Entscheidung treffen könnten. Aber macht euch keine Sorgen. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, die nächste Krise kommt garantiert. Weil Gott möchte, dass die Beziehung zu ihm vertieft wird. Steht eine Krise ins Haus, richt auf Gott dich aus. Ich bete. Heiliger Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diesen Psalm. Dieser Psalm, der uns zeigt, dass du uns durch Krisen gehen lässt. Dass wir in Situationen kommen, wo wir überhaupt nicht mehr die Kontrolle haben. Um zu merken, wie abhängig wir von dir sind. Danke, dass wir uns an dir festhalten dürfen. Und vor allem danke dafür, dass du Sehnsucht nach uns hast und dass du uns Krisen in unser Leben gibst, damit wir diese Sehnsucht, dass die Sehnsucht immer tiefer wird nach dir. Und ich bete für jeden hier in dem Raum. Du weißt, wo er oder sie durch Krisen geht. Wir tun gerne so, als ob alles in Ordnung sei, aber das ist es nicht. Und ich bete dafür, dass diese Krise ihn und sie näher bringt zu dir. Dass das Verlangen nach dir gesteigert wird. Und dass wir ruhig werden in dir. Weil wir Ruhe und Frieden wirklich nur in dir finden. Amen.